und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 200 Inside Ski Jumping, eurem Lieblings-Skisprung-Podcast. An meiner Seite ist die Anna.
Hallo.
Ich bin wie immer die Sonja. Und falls ihr euch wundert, warum wir heute so super gut vorbereitet sind, das liegt daran, dass wir dieses Gespräch gestern schon mal geführt haben und ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Deswegen machen wir das jetzt nochmal.
Los geht's.
Los geht's.
Aller guten Dinge sind zwei.
Ja, hoffen wir es mal. Also gestern hatten wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, anderthalb Stunden oder so fast gehabt. Fast. Insofern Lehnt euch zurück. Es wird Eine lange Geschichte. So, ich würde sagen, wir gucken uns den Recap dieser Saison mal an. Der war das war ja alles sehr, sehr aufregend und steht natürlich, wie soll es auch anders sein, im Zeichen der Geschwister Priots.
Auf jeden Fall. Also die haben sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen einfach alles dominiert. Alles.
Ja.
Wirklich. Durchweg, kann man sagen. Vor allem Nika, muss man sagen. Also wenn man sich die Stände bei ihr anschaut, es ist wirklich, also sie hat 800 Punkte Vorsprung vor Maruyama. Das sind 8 Siege, kann man schon fast sagen, ne, die sie Vorsprung hat.
Genau.
Das ist wirklich, das musst du schaffen, wenn du 31 oder, nee, es sind sogar 33 Springen hast und dann 8 Siege Vorsprung hast. Das ist eine Hausnummer, muss man sagen.
Ja, das ist unglaublich. Vor allen Dingen, also sie hat alle durchgezogen und beziehungsweise ist auch bei allen in die Punkte gesprungen. Maruyama hat 2, die nicht in die Wertung reingegangen sind, 2 Stationen. Insofern, selbst wenn man die wegnimmt, sind es immer noch 600 Punkte Vorsprung. Und das ist schon wirklich gigantisch groß.
Ja.
Weil die dahinter kommen, sind ja auch keine No-Name-Athletinnen. Wir haben hier mit Anna Odine Ström, eine ganz, ganz starke Norwegerin, haben wir bei den Olympischen Spielen gesehen. Wir haben mit Lisa Eder eine ganz starke Österreicherin. Jetzt hätte ich fast schon wieder Australien gesagt. Das ist mir gestern auch schon ein paar Mal passiert. Mein Gott. Genau. Also ich würde sagen, auf die kommen wir dann später nochmal zurück. Aber es zeigt auf jeden Fall, wie unheimlich stark Nika Priots in dieser Saison war.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist wirklich, das nochmal zu schaffen, was sie letzte Saison geschafft hat, wo man ja schon gedacht hat, wow, sie dominiert irgendwie alles. Das nochmal zu schaffen, ist wirklich der Wahnsinn. Das beim Skispringen wirklich nochmal so abzuliefern. Wir kennen es einfach. Die Sportart ist einfach sehr, sehr sensibel. Das 2 Saisons hintereinander hinzukriegen, das schaffen nicht viele. Wirklich nicht. Also das ist sehr, sehr schwer, das Niveau so zu halten. Über den Sommer hinweg in den nächsten Winter rein.
Ja, total. Also faszinierend. Ich bin gespannt, ob das nächstes Jahr wieder so weitergeht. Und die große Frage ist natürlich auch, was macht ihr Bruder dann als nächstes? Also auch bei Domen Priots ist die Frage, wie geht es weiter? Der mit, es wären fast 1000 Punkte gewesen, Vorsprung vor Ryoyu Kobayashi, den Gesamtweltcup gewonnen hat. Und ich gucke tatsächlich während der Saison nicht unbedingt jetzt so sehr aufs Tableau und schaue, wer ist jetzt 2., 3., 4. Deswegen Ryoyu Kobayashi für mich tatsächlich ein bisschen faszinierenderweise auf Platz 2 gelandet ist. Ich hatte den gar nicht so sehr weit vorne, was auch ein bisschen daran liegt, dass man halt ihn eigentlich immer als den großen Überflieger im Kopf hat und dann eben mal nicht Erster zu sein oder Zweiter. Sieht natürlich dann immer so ein bisschen aus nach, ach Mensch, der hat seine Form verloren, aber das stimmt ja gar nicht.
Nee, absolut gar nicht. Also ich glaube auch, dass man ihn nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, weil er halt in den letzten Jahren immer so ein bisschen unter ferner Liefen gesprungen ist. Und jetzt irgendwie glaube ich, dass man nicht nur den Fokus auf ihn hatte als Japaner, sondern halt auch zum Beispiel auf Renika Ido den Fokus hatte. Also er war dieses Mal nicht der alleinstehende Japaner, der alles abräumt, sondern er hat dieses Mal das Rampenlicht mit mehreren geteilt. Also es war ja wirklich, wenn man auf die Skiflug-WM schaut, Japan hat die Skiflug-WM-Teamtitel geholt. Also die waren ja wirklich richtig, richtig stark. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den, wie soll man sagen, das Highlight so ein bisschen weggeholt von ihm, weil es dieses Mal mehrere Japaner gab, die wirklich einfach stark waren, weil das Team einfach mega stark war. Ich glaube, deswegen ist es nicht so wirklich viel aufgefallen, oder? Also zumindest mal habe ich so, dass er war dieses Mal kein Alleingänger.
Ja, das stimmt. Insbesondere René Caiado, den du gerade schon angesprochen hast, der hat ja wirklich eine super Saison
Ja.
abgeliefert und alle freuen sich auch so sehr für ihn. Also es ist ihm ja auch absolut zu wünschen. Das hat er sich auch verdient und auch Tomofumi Naito bei den Japanern hat, finde ich, wirklich eine gute Saison abgeliefert. Insgesamt kann man natürlich sagen, dass das japanische Team im Vergleich zu den letzten Jahren richtig stark und auch so ein bisschen durchgängig stark geworden ist.
Ja, auf jeden Fall. Also mit denen musste man bei allem letztendlich rechnen, sowohl Einzel als auch Team, als auch Superteam musste man immer mit ihnen rechnen, weil sie einfach stark waren. Und ich glaube, wir haben das schon öfters mal gesagt, man kann davon ausgehen, dass sie gerade auch wegen dem Highlight Olympia sehr, sehr gut vorbereitet waren. Die Japaner sind ja sehr, sehr strikt und wenn sie sich was zum Ziel setzen, dann ziehen sie das halt auch durch und ich gehe einfach davon aus, dass sie da wirklich gerödelt haben ohne Ende, um halt
Ja.
auch dann da zu sein und konnten das nicht nur bei Olympia abrufen, sondern halt auch eigentlich die komplette Saison irgendwie
Ja.
abrufen.
Ja, total. Absolut.
Und das ist echt
Und
toll.
das ist großartig, das freut uns sehr. Und trotzdem, in Anführungsstrichen, sind sie am Ende im Nations Cup nur Dritte geworden. Gewonnen hat den Nationen Cup auch mit ja, 1700 noch was Punkten Vorsprung Österreich. Und da ist natürlich allen voran erstmal zu nennen Stefan Embacher, der junge Österreicher, der sich also auf, ich weiß auch nicht, also einfach krass nach vorne katapultiert hat und dann da auch blieb und bleibt. Innerhalb der österreichischen sowieso schon Elite noch mal mehr ein aufgehender Stern. Hat mich immer wieder sehr gefreut. Und auch Daniel Czofenik ist insgesamt Dritter geworden. Auch bei ihm hat man so ein bisschen, es ist eigentlich das gleiche wie Ryoyo Kobayashi. Man denkt, ach Mensch, er hat seine Form irgendwie ein bisschen verloren, aber dabei ist er ja immer noch erstklassig.
Ja, ist so. Ich glaube, das hängt halt einfach damit zusammen, weil er halt letzte Saison einfach so dominant war in allem. Und in der Saison hatte er halt hier und da halt einfach seine Täler auch mal. Also nicht nur Höhen, sondern halt auch mal ein paar Tälchen, nenne ich es jetzt mal. Und dann denkt man direkt so, oh nee, das war dieses Mal gar nicht gut. Ich finde es auch echt überraschend, dass die Österreicher Erster im Nationencup sind, weil so in Summe hätte ich jetzt mal gesagt, waren jetzt nicht so viele also Siege da, aber es macht mal wieder einfach die Menge an
Ja.
Österreichern aus, die in die Top 10 springen,
Ja.
sage ich jetzt mal. Das ist wirklich heftig. An dem Nationencup siehst du letztendlich ganz klar die Dominanz und die Breite der österreichischen Mannschaft, die ist einfach, ja, mit nichts zu vergleichen,
Also sind,
letztendlich.
genau, sind in den Top 20 haben wir 7 Österreicher. Es spricht ja letztendlich für sich. Ne? Und da ist eben auch ein Manuel Fettner noch dabei, den wir später auch nochmal erwähnen werden. Aber da sind eben auch junge Leute dabei, wie Jonas Schuster, wie Maximilian Ortner, wie eben besagter Stefan Embacher, aber halt auch die alteingesessenen Hasen, wie Jan Hörl und Stefan Kraft. Ich würde Daniel Czofenik inzwischen so ein bisschen dazwischen einsortieren, weil so ganz lange sehen wir ihn ja eigentlich auch noch nicht, aber er hat natürlich auch schon wahnsinnig viel jetzt erreicht. Also das österreichische Team weiterhin, was die Männer betrifft, das eigentlich das Maß der Dinge.
Ja, ist wirklich so. Also, das ist wirklich heftig, wie viele sie halt auch immer wieder nachkriegen. Sie müssen sich um den Nachwuchs überhaupt gar keine Gedanken machen, was schön ist, was aber halt auch letztendlich zur Konsequenz hat, dass es da oben halt eng ist. Jeder will ins Team, jeder will irgendwie einen Startplatz haben und je mehr dabei sind, desto schwieriger wird es. Das hast du auch dem Stefan Embacher immer wieder angesehen. Wenn es nicht so geklappt hat, war er halt auch echt ziemlich pisst, sage ich
Ja.
jetzt mal. Aber ich glaube, das muss er halt auch letztendlich sein. Die Ansprüche sind halt sehr groß. Wenn du nicht top bist, dann musst du Angst haben um einen Startplatz.
Ja,
Letztendlich.
ist echt
Das
so.
ist Fluch und Segen zugleich, muss man letztendlich sagen, ne?
Total, ja. Ja. umso erstaunlicher dann wirklich sich in dieser Elite dann auch wirklich so voranzupreschen und sich da festzusetzen. Richtig gut. Ja, also richtig. Auch das österreichische Team wird auch nächstes Jahr wieder einiges bereithalten, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ja, da braucht man sich keine Gedanken zu machen.
Genau. Zweite im Nation Cup sind die Slowenen, wobei man einfach sagen muss, das hat ja Domprejoc fast alleine nach Hause gesprungen. Also bestimmt die Hälfte aller Punkte, ich habe es nicht ausgerechnet, aber würde ich jetzt mal so über den Daumen peilen, entfallen nur auf Domprejoc. Denn dahinter, also auf Rang 5, hatte ich jetzt so in der Gesamtschau auch gar nicht so weit vorne, ehrlicherweise, muss ich zugeben, ist Ante Landišek gewesen. Und danach hört es aber auch schon verhältnismäßig auf mit den Slowenen. Also sie sind Timi Seitz 27. Ist eigentlich auch im Grunde für Timi Seitz so weit hinten, wenn man mal ehrlich ist. Also die slowenischen Herren haben, wenn man Domprejoc mal beiseite nimmt, auch ein bisschen ein Problem momentan.
Ja, und das sieht man, letztendlich hat man das ja auch beim Teamspringen in Planica gesehen. Da sind sie letztendlich Fünfte geworden. Ich habe mir gerade noch mal die Ergebnisliste rausgesucht. Da hat man als erstes Rok Oplak gehabt, dann Timi Seitz, Ante Landišek und dann Domprejoc. Die konnten halt da das nicht so reißen wie andere Nationen, weil sie halt keine vier gleichmäßig starken Springer beziehungsweise Flieger hatten, obwohl es ja eine Fliegernation ist. Letztendlich haben, ja, Anze und Domen das Ganze irgendwie noch rausgerissen. Aber wenn du dann noch zwei andere Springer mit dabei hast, die halt nicht so gut sind, oder gerade auch Rok Oplak, der letztendlich 197 und 192,5 gesprungen ist, damit erreichst du halt nicht das, was du erreichen solltest. Deswegen bin ich sehr, sehr überrascht, dass sie es im Nationen-Cup wirklich auch Platz 2 geschafft haben. Aber wie du schon gesagt hast, die Hälfte davon geht auf Domprejoc. Und darüber können sie halt sehr, sehr froh sein, weil der über 2000 Punkte halt gesammelt hat alleine.
Ja. Ja, leider lassen sich die Ergebnisse vom Skifliegen, ist halt schwierig auszuwerten, weil wir ja hier diese Situation hatten, dass Domprejoc in dem ersten Durchgang wegen dieser Skigeschichte nicht gestartet ist.
Ach so, nee, das war das andere. Das war ja die WM. Das da war wirklich Planica jetzt.
Ach so, ja, genau, richtig, anderes Thema. Ich habe das jetzt auf die Weltmeisterschaft bezogen, genau, weil ich jetzt mal geguckt habe, dort sind sie auf Platz 6, aber es ist halt nicht aussagekräftig, weil nee, das eben, ist nicht aussagekräftig. Ne, denn Platz 6 beim Skifliegen wäre ja für die Slowenen auch überhaupt gar nicht angemessen, muss man mal sagen. Aber es ist, wie gesagt, dadurch, dass ein Sprung fehlt und ausgerechnet von Domprejoc fehlt, ist das leider nicht unbedingt ein Ergebnis, was man so übertragen kann.
Ja.
Also auch hier ist noch Arbeit zu leisten für die Slowenen. Ja. Und sie dürfen, aber das werden sie auch nicht tun. Ähnliches Thema werden wir dann bei den Frauen gleich noch haben. Sie dürfen nicht vergessen, dass hinter den Prejoc-Geschwistern halt auch noch mehr Mannschaft sein muss.
Ja, definitiv. Man kann sich nicht darauf verlassen und auch nicht darauf konzentrieren. Auch die werden irgendwann nicht mehr springen. Ne? Und dann hast du ein Problem, hast dich darauf ausgeruht. Wir haben es bei anderen Nationen, da wird sich darauf ausgeruht und dann hat man plötzlich ein Nachwuchsproblem.
Ja. Und das ist dann ein längerfristiges Problem. Aber ich denke, dass die Slowenen das einigermaßen gut im Griff haben. Es ist einfach nicht immer alles Gold, was glänzt. Kann nicht jede Saison sein. Aber ja, klar, wenn natürlich die Geschwister Prejoc irgendwann nicht mehr auf diesem Niveau springen, ich meine, ist ja, kann man ja nicht von ausgehen, dass das immer so weitergeht. Auch wenn man sich heute, Stand heute, gar nicht vorstellen kann, dass das irgendwann mal anders wird. Aber das sagen wir ja jedes Jahr im Prinzip, ne? Das haben wir bei Kobayashi gesagt, das haben wir bei Čufenik gesagt, das haben wir bei, damals noch Hanna, weil Schmidt haben wir das auch schon gesagt. Grane Rüther, oh Gott, ja, genau. Also man hat ja bei jedem irgendwann gedacht, das Kraft, das gibt's doch nicht, dass er irgendwann mal nicht mehr so doll ist, ne? Ja, so ist aber das Skispringen.
Das ist es, genau, wie ich eingehend schon gesagt habe. Das ist einfach wirklich ein Phänomen, wenn du das einige Saisons durchziehen kannst, weil das ist eigentlich nicht gang und gäbe, weil es einfach, es verändert sich. Alleine zu der jetzigen Saison hat sich so viel verändert mit den Anzügen, mit den Regelungen und so weiter, dass da eine Nika Prejoc trotzdem weiter so gut ist. Hut ab. Also da haben andere wirklich eher Probleme gehabt letztendlich.
Ja, Ist so bei den Herren ja, ist es ja genau das Gleiche.
Ja.
Werden wir gleich noch erleben, wenn wir über die Deutschen sprechen. Aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal über Norwegen, denn das ist natürlich die Frage gewesen, wie ist die erste Saison nach dem großen Skandal aus norwegischer Sicht gelaufen? Ich denke, sie können mit dem, was sie erreicht haben, zufrieden sein.
Ja.
Lindvik ist 12. geworden, Vorfang ist 11. geworden, Sündal ist 15. geworden. Das zeigt letztendlich, dass das norwegische Team auf einem stabilen Niveau ist. Granerud ist 26. Der hat irgendwie noch nicht so richtig die Form gefunden. Aber ich bin mir da recht sicher, dass das wieder was werden wird. Ich glaube, die sind einfach froh, dass jetzt erstmal wieder ein bisschen sportliches Gras drüber gewachsen ist und sie nicht mehr so sehr in diesem Fokus stehen.
Ja. Denke ich mir auch. Also ich hätte sie jetzt auch letztendlich, natürlich hätte man sie höher gesehen, aber ich glaube einfach, dass die da schon einen kleinen Hau weg auch hatten mit den Regelungen, mit der Regelanpassung und so weiter und so fort. Mit dem Skandal generell, denke ich, haben sie ziemlich zu knabbern gehabt. Ich denke auch, das, was im Hintergrund abgelaufen ist, ich meine, die Stimmung war einfach schlecht. Ich glaube, das macht auch bei den Leuten was aus.
Ja.
Letztendlich, ne, wenn da irgendwie Freundschaften zerbrechen oder sonst irgendwas, oder dass auch immer und immer und immer wieder irgendwelche Anschuldigungen, also es hört ja irgendwie nicht auf. Jeder beschuldigt jeden, irgendwie ist immer noch so, ja, ne, immer schwingt irgendwas noch mit. Es ist wirklich echt heftig. Und dann muss man halt auch sagen, Vorfang hat seinen Vater verloren, der ist vor Olympia gestorben, was auch nochmal einiges bei ihm, glaube ich, ausmacht. Also deswegen denke ich, dass sie mit 11 und 12 wirklich zufrieden sind und auch Sundal kann mit 15 wirklich zufrieden sein.
Das glaube ich auch. Genau. Wer sich auf Platz 6 gerettet hat, und das finde ich ist tatsächlich eine erstaunliche Platzierung, denn es lief eigentlich echt nicht so gut, ist das polnische Team. Und ich glaube, sie haben sehr viel dieser Punkte. Sollen wir mal gucken. Na, geht eigentlich. Na, ist recht aufgeteilt. Kaspar Tomasiak zu verdanken, der das polnische Skispringen dieses Jahr ganz gut vertreten hat. Ja, zum Glück. Denn ansonsten sieht das bei den Polen wirklich nicht besonders gut aus. Sie haben mit Kamilstoch mit Platz 31, es ist natürlich für Kamilstoch, wir wissen, er hat jetzt seine Karriere beendet und wir haben das alle mitbekommen, dass er in den letzten Jahren nicht mehr da anknüpfen konnte, trotzdem ist 31. Platz halt einfach auch wenig. Piotr Schüler auf 33, wir haben Maciej Kot auf 39 und irgendwo hinten, ganz weit hinten kommt dann mal hier Pavel Wajek 43, David Kubacki auf 44, also die sind wirklich in der Krise.
Die sind in der Krise. Die Krise war schon lange vorherzusehen. Und die hält sich ja leider auch schon ein bisschen länger. Der einzige wirkliche Stern ist letztendlich Tomasiak, der wirklich eine tolle Saison hatte. Vor allem Olympia ist bei ihm ja absolut hervorragend gelaufen. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Gott sei Dank haben sie noch mal einen Jungen nachgekriegt, weil da hat man sich auch sehr, sehr große Sorgen gemacht, weil da sind wir bei dem Thema. Man hat sich so viel auf die großen Namen irgendwie konzentriert und nicht so wirklich geguckt, dass Nachwuchs nachkommt. Wenn man sich anschaut, wie der Altersdurchschnitt der Polen ist, huiuiui. Also, dass da nur Stoch diese Saison aufgehört hat, ja, also da können sie froh sein, weil auch ein Piotr Schüler hätte aufhören können, auch ein David Kubacki hätte aufhören können. Da wäre direkt mal die Hälfte des Teams letztendlich weg. Sehr, sehr schwierig. Also da, ich hoffe sehr, dass sie da irgendwie noch mal rauskommen, dass neben Tomasiak noch jemand oder noch ein paar mehr vielleicht auch aus dem Nachwuchs kommen, die da wirklich zeigen können, was sie können, damit das polnische Skispringen einfach auch erhalten bleibt, weil
Das wäre so traurig, wenn das so endet wie in Finnland oder in Tschechien irgendwie, finde ich, ne?
Ja, das wäre.
Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das in Polen einen riesen Stellenwert hat, aber letztendlich war das in Finnland auch so damals, ne? Mit Jana Ahonen etc.
Und wenn man sich dann vorstellt, die haben so eine große Fangemeinde, die Polen. Die haben ja jedes Springen konntest du ja, das war ja jedes Mal eigentlich ein Heimspringen für die, egal in welchem Land die waren. Da waren so viele polnische Fans dabei, die wirklich eingefleicht sind, die mitfahren, die wirklich wie so, wie die Fußballfans auch dann auswärts überall mit dabei sind und wirklich, ne, ihr Leben danach leben.
Genau.
Und stell dir mal vor, dass diese Leidenschaft wäre einfach nicht mehr wirklich da, weil keiner mehr von den Polen da ist und die Fans würden fehlen. Das wäre grausam.
Ja, da ist ja niemand mehr.
Nee.
Also das geht ja gar nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, das passiert auch nicht. Das passiert auch nicht. Die kriegen die Kurve. Die müssen die Kurve kriegen, bitte. Adam Malisch. Hör uns. Ja,
also ich denke mal, er wird das schon in den letzten 2-3 Jahren auch mitgekriegt haben, dass da doch einiges im Argen liegt und dass da jetzt auch was passieren muss. Und sie sind sicher auch dabei, das zu bewerkstelligen. Es geht dann halt auch einfach nicht von heute auf morgen. Nee, genau. Ich bin mal sehr gespannt, was Ende nächster Saison stattfindet, ob wir uns dann von David Kubacki und Piotr Szyja verabschieden.
Ja.
Weil so lange ist das vermutlich nicht mehr hin.
Denke ich auch nicht, weil gerade auch David Kubacki hat, denke ich, auch eine ganz andere Vorstellung davon. Der will kein 44. werden im Weltcup, der war mal ganz woanders. Und ich glaube nicht, dass er Lust hat, da jedes Mal irgendwie rumzueiern, sage ich mal, auf dem 44. Platz. Und wenn das halt nicht klappt und wenn einfach das nicht mehr funktioniert und man viel zu viel kämpft, wieso sollte man dann noch, keine Ahnung, wie viele Saisons weitermachen, ne? Also muss man sich ja auch mal in den Athleten hineinversetzen.
Das stimmt. Ja, wir werden sehen. Also das ist einer der spannenden Aspekte für die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Wie geht es mit dem polnischen Team denn so weiter? So, das sind die großen Nationen, aber natürlich haben wir auch noch ein paar kleine Nationen mit so mehr oder weniger Einzelkämpfern, die sich da auch durchgesetzt haben. Diese Saison auf jeden Fall sehr positiv, finde ich, zu erwähnen, ist Valentin Faubert aus Frankreich, der uns ein paar ganz wirklich schöne Sprünge gezeigt hat. Ich finde, das kann man auch mal erwähnen. Wladimir Sokrawski stabilisiert sich zunehmend.
Ja, dem tut das Springen mit dem deutschen Team, glaube ich, ziemlich gut.
Ja, genau, das glaube ich auch. Die Gregor de Schwanden aus der Schweiz hat auch wirklich ein paar ganz tolle Sprünge geliefert. Er ist auch nicht mehr der Allerjüngste, aber es macht wirklich Spaß, ihm auch zuzuschauen. Und insgesamt, das Schweizer Team ist ja jetzt auch mal ein bisschen höher bestückt als immer nur mit Simon Ammann oder wie, mit Einzelnen oder vielleicht mal zwei Leuten, so wie wir das ja früher schon immer hatten.
Ja, die können wir wieder vorstellen.
Yeah. Ja, es gibt's ja nicht. Und sie sind nicht mal auf Simon Ammann angewiesen.
Nee, und genau das, davor hatte man halt auch immer Angst, dass es immer auch da die Nation immer auf den einen, auf Simon Ammann gegangen ist. Und jetzt einfach zu sehen, dass sie sich eine Mannschaft aufbauen, die auch ohne Simon Ammann klarkommen, ist einfach richtig toll. Und man freut sich einfach fürs Schweizer Team, vor allem auch für Gregor de Schwanden, wenn man überlegt, dass er die auf der kleinen Schanze bei Olympia die Medaille geholt hat. Das war cool. Einfach herzzerreißend. Das war so schön. Das war toll. War
richtig,
das hat er sich echt so verdient.
Genau, das hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Also finde ich auch total. Ja. Auch wenn wir insgesamt nicht die größten Fans dieser Anlage sind, aber das war auch echt eine coole Sache.
Ja, ja. Also da ist wirklich ein schönes Podest einfach rausgekommen, muss man einfach sagen.
Ja, dann bleibt uns eigentlich jetzt erstmal nur noch die große Frage nach den Deutschen. Wie das deutsche Team diese Saison so rumgebracht hat.
Gott sei Dank haben wir Felix Hoffmann und Philipp Raimund. Das muss man direkt vorweg sagen.
Ja.
Die Fahne sehr hoch gehalten haben, auch wirklich zwei Youngstars. Bei Felix Hoffmann hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich so eine tolle Saison letztendlich durchspringt. Also er ist letztendlich Neunter geworden im Gesamtweltcup. Hervorragend. Als er deutscher Meister geworden ist im Sommer, dachte man schon so, okay, was war das? War das jetzt eine Eintagsfliege? Nein, war es nicht. Er hat eine super tolle Saison gesprungen, hatte dann ja aber letztendlich auch Probleme mit, ich glaube, es war sein Knie oder sonst irgendwas, dann musste er Pause machen, ist dann doch nochmal eingestiegen. Also er hat wirklich eine herausragende Saison gesprungen und von Philipp Raimund brauchen wir gar nicht erst anzufangen, der ist Olympiasieger geworden. Ja. Also noch nie gewonnen und dann direkt Olympiasieger auf der kleinen Schanze zu werden, das war wirklich richtig toll. Ja, und danach, nach den beiden, kommt zuerst mal eine etwas kleine Lücke, würde ich mal sagen. Ne?
Da müssen wir auf Seite 2 blättern.
Ja.
Ne, bis zum nächsten Deutschen, der da wäre, Andreas Wellinger auf 25, was angesichts dieser holprigen Saison für ihn immer noch eigentlich ganz okay ist. So, von, ja. Wenn man es jetzt nur mal so als Zahl betrachtet, ähnlich wie Karl Geiger mit 28, Pius Paschke 29. Das ist halt einfach, ja, eigentlich den allen dreien nicht angemessen.
Auf gar keinen Fall. Und wenn man dann noch überlegt, dass Karl Geiger es nicht geschafft hat, zu Olympia mitzukommen, weil es so viele Leute gab, sondern weil er sich einfach überhaupt nicht qualifiziert hat, die Olympianorm gar nicht geschafft hat. Das tut schon sehr, sehr weh, muss man sagen. Er hat sich dann aber nach Olympia im letzten Teil wirklich noch gefangen und hat wirklich noch gute Sprünge gezeigt. Aber der hat echt zu knabbern gehabt. Und Andreas Wellinger hat auch sehr zu knabbern gehabt. Also das ist schon wirklich schlimm. Und man fragt sich, wieso? Dann kriegt man als Antwort, ja, es könnte sein, dass es an den Anzügen liegt. Ja, aber es ging ja allen so.
Ja, das ist halt immer die große Frage. Warum schaffen das denn andere Nationen sich immer oder sehr, sehr oft auf diese Änderung einzustellen, viel schneller? Und wir halt nicht.
Richtig. Und dann dauert es und es dauert und es dauert.
Ja, genau.
Ne? Und dann, ja. Bist du halt letztendlich, und das zeichnet sich letztendlich auch im Nationencup einfach auch aus, 4. Platz. Es hätte schlechter sein können, definitiv. Aber es zeigt halt auch die ganze Saison über diesen 4. Platz. Überall 4. Plätze. Mixteam 4. Platz.
Genau.
Superteam 4. Platz. Hier Team 4. Platz. Immer 4. Platz, weil es hat nie auf die ersten 3 Plätze gereicht, weil einfach das Niveau der anderen 3, egal wer es vorne war, einfach viel, viel größer war. Und das zeichnet sich, wie gesagt, da in den Standings genau ab.
Ja, es ist irgendwie nicht so richtig Fisch und nicht richtig Fleisch. So, es war alles so. Also wie du schon gesagt hast, Raimund und Hoffmann haben das nach vorne gepusht. Und auch dieser Break dann in der Mitte, ne, wo die zwei haben das richtig gepusht und haben eine tolle Saison und die anderen da haben so Problematiken. Und das ist kompliziert. Aber das ist immer
so. Es ist immer häufig, so bei den Deutschen. Es ist so oft, also man hat immer dieses Duo, das immer da die Fahne hochhält. Man kann so viele aufzählen. Alleine bei Schmidt-Hannawald, dann Michael Uhrmann, Georg Späth, Severin Freund und Richard Freitag. Ne? Es sind immer Duos, es sind immer zwei. Dann Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Es sind immer zwei. Aber danach fehlt halt immer irgendwas. Und das, es ist schön, dass man zwei hat, die wirklich die Fahne hochhalten. Aber wenn man als Team wirklich mithalten will und vorne mit dabei sein will und vor allem auch mit Österreich zum Beispiel mithalten will oder mit Norwegen mithalten will, da muss mehr kommen als so ein Duo.
Ja. Das hatten wir damals, und wir haben eine relativ ausgiebige Reihe über das deutsche Team gemacht, also über das deutsche Skispringen. Da haben wir es auch schon thematisiert, dass irgendwie sich immer diese Zweierpärchen bilden und merkwürdigerweise. Und so ist es halt diesmal jetzt irgendwie auch. Ne?
Ja.
Ganz komische also es ist Geschichte.
Echt ein Phänomen.
Total. Ja, wir werden sehen, wie es jetzt nächstes Jahr weitergeht. Es ist ja jetzt seit kurzem, also seit, ich glaube, 2 Tagen bekannt, wer die Nachfolge von Stefan Horngacher antritt. Und es wird sein bisheriger Co-Trainer Andreas Mitter sein.
Mhm.
Ja, also ich weiß auch nicht so genau, also ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, sie holen irgendwie, also mein Top-Favorite wäre gewesen Andreas Stöckel. Alexander Stöckel, Entschuldigung. Ja, ich dachte vielleicht, dass der DSV nochmal so eine andere Kurve jetzt nimmt, ne? Einfach nochmal ein anderes System, weil das der Co-Trainer des bisherigen Bundestrainers übernimmt natürlich automatisch so ein Stück weit das bisherige, sage ich mal. Das ist, glaube ich, auch nicht anders zu machen. Es kann natürlich sein, dass sich das im Laufe der Zeit auch verändert, aber der wird jetzt wahrscheinlich da nicht reinrumpeln und von heute auf morgen alles umdrehen. Vielleicht macht das auch doch, aber kann ich mir jetzt so erstmal nicht vorstellen. So ein richtiges Gefühl habe ich zu ihm irgendwie nicht.
Ich auch nicht.
Ja.
Aber das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. Kann es einen Umschwung damit geben, wirklich? Also hätte man jetzt wirklich zum Beispiel Alexander Stöckel geholt, der hätte alles auf links gedreht.
Vieles wahrscheinlich, ja, genau.
Macht ein Andreas Mitter das auch? Ich hoffe sehr, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er es nicht macht, ne? Also auf gar keinen Fall. Ich will ihm definitiv da auch die Credits geben, dass er das hinkriegt und dass er das gut macht. Aber ich habe da so meine Befürchtungen, dass es halt in dem System bleibt einfach, weil ich will jetzt nicht sagen, dass es ja geklappt hat, ne? Es hat nicht geklappt, aber die sind ja gut damit gefahren auf irgendwie.
Ja, zum Teil halt, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, es war ein Vollreinfall. Das ist ja auch gar nicht der Sinn der Sache. Natürlich freut man sich zum Beispiel über die Medaille von Philipp Raimund, wenn wir es jetzt in dieser Saison betrachten. Aber dieses wirklich absolute Siegspringer hervorbringen, das ist halt nochmal was ganz anderes. Und auf diesem Niveau waren wir nicht, sondern wir hatten immer ein, zwei, die relativ weit vorne dabei waren. Und dann hatten wir so ein paar, bei denen es immer so ein bisschen schwierig war, dauerhaft.
Ja, und das muss sich halt letztendlich ändern.
Und was so nach außen kommuniziert wurde, so kam es zumindest bei mir immer an, ist so diese, man hat also auch gar nicht unbedingt die Ambitionen, da vorne, ganz vorne jetzt dabei zu sein oder den Sieg zu erringen, sondern man ist immer so zufrieden, so, ja, ach, heute bin ich 15er geworden, ach, das ist doch ganz gut, Sprung war besser als gestern und so. Und das ist ja auch, Step by Step ist es ja auch eine gute Sache, aber ich denke mir so, ja, du willst doch nicht deine Karriere als 15er abschließen, sondern, weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, genau. Man muss das Niveau definitiv nochmal anheben und auch die Erwartungen einfach nochmal anheben, weil Deutschland da nicht hingehört. Also Deutschland gehört nach ganz oben. Muss mit Österreich zum Beispiel mithalten können. Wenn man sich anschaut, wie die Infrastrukturen bei beiden sind, klar, Österreich hat bestimmt noch viel, viel mehr Kohle und so weiter, alles gut, aber so von der Infrastruktur her, der DSV könnte das bestimmt auch. Nur klappt es halt nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie es letztendlich mit der ganzen Nachwuchsthematik aussieht. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass neben Felix Hoffmann und Philipp Raimund noch andere große Sterne am Horizont sind, muss man noch ganz klar sagen. Und auch da muss man die drei, also Andreas Willinger würde ich jetzt mal noch so ein bisschen ausklammern, aber ein Karl Geiger oder ein Pius Paschke, wie lange machen die das noch?
Gut, Andreas Willinger wird auch nicht jünger. Der ist zwar, glaube ich, noch ein bisschen jünger, aber auch da ist nicht mehr der Anfang der Karriere. Also wenn man sich die COC-Liste anguckt, ist es schon, dass es stehen schon noch ein paar deutsche Namen drauf, aber eben auch, ich sag mal, Leute, die wir auch in der Vergangenheit jetzt schon gesehen haben, die sicherlich auch sehr gut sind in dem, was sie tun. Keine Frage, ob da jetzt wirklich einer vom Schneid eines Stefan Emberers dabei ist. Ich will es hoffen, so sagen wir es mal so.
Ja, definitiv. Die haben im COC bestimmt auch echt tolle Ergebnisse gehabt, aber im Weltcup konnten sie sich noch nicht wirklich beweisen, heißt aber noch nichts. Also ich will jetzt nicht hier alles schwarz malen, sondern die sind noch jung, die müssen sich beweisen. Ein Weltcup ist was ganz anderes als der COC. Da ist viel, viel mehr Druck drauf, aber man muss es einfach im Hinterkopf behalten, dass man da jetzt halt Gas geben muss letztendlich. Ja. Aber halt auch schon seit ein paar Jahren ist das schon so, dass da Gas gegeben werden muss.
Ja, total. Aber gut, vielleicht funktioniert es ja und Andreas Mitter hat da einen super Plan. Er hat ja vielleicht auch, ich meine, man kann es auch von dem Standpunkt aus betrachten, dadurch, dass er es in letzter Zeit alles mitbekommen hat, was, was ablief, kann er vielleicht auch die eine oder andere Einschätzung dazu geben, was nicht so gut lief. Das wird er sicherlich auch tun. Ja. Ne? Ob er damit recht hat, das sieht man dann hinterher immer. Aber aus so einer Perspektive kann man ja vielleicht dann auch nochmal an ganz anderen Hebeln ansetzen, als wenn man ganz neu kommt und erstmal ein ganz neues System vielleicht auch etablieren muss. Insofern harren wir der Dinge, die da kommen, und bleiben wir mal zuversichtlich, dass das auch aus deutscher Sicht nächstes Jahr eine sehr schöne Saison werden wird.
Auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen.
Wir drücken die Daumen, so sieht's aus. So, wem man dieses Jahr nicht die Daumen drücken musste, weil es lief von alleine, ist besagte Nika Priots. Und damit kommen wir zu den Damen. Ja, die ist wirklich auf keine Daumen angewiesen in diesem Jahr. Die hat das einfach alles abgeliefert. Also dafür, dass sie, glaube ich, 20 Jahre alt ist.
Ja.
Kleine, schüchterne Person, also auch gar nicht so ein, weiß ich nicht, ausufernde Persönlichkeit, sondern tatsächlich einfach relativ schüchtern, souverän, alles abgeräumt. Außer bei Olympia. Das war halt so der eine große Knick. Das tat einem dann schon ein bisschen leid.
Und das war ein Riesenknick für sie.
Ja.
Also sie hat sehr, 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 sehr gelitten. Und mein erster Gedanke war so, ach, du bist ja noch jung.
Ja.
Aber das ist beim Skispringen nicht einfach so gesagt, du bist ja noch jung. Also es kann so viel passieren. Wir haben, wie gesagt, heißt es, dass sie in 4 Jahren genauso auf dem Niveau ist wie jetzt? Nein, kann man nicht sagen. Heißt es, dass sie in 4 Jahren verletzungsfrei ist? Kann man nicht sagen. Deswegen, jetzt ist ihre Sternstunde. Jetzt ist einfach ihre Zeit. Und dass sie das jetzt nicht bei Olympia so abrufen konnte, wie sie sich das vorgestellt hat, das hat definitiv sehr, sehr wehgetan.
Ja, absolut. Also ihr wird es natürlich am meisten wehgetan haben. Man hat es ja auch gesehen, wie ihr Papa sie getröstet hat, weil das alles nicht so richtig gut geklappt hat. Ich denke, sie wird inzwischen auch drüber hinweg sein und natürlich trotzdem auch ihre sehr gute Leistung dort anerkennen. Aber wenn du dann mit so einem hohen Druck auch reingehst und vorher alles gewonnen hast, mehr oder weniger, und dann ausgerechnet da läuft es nicht so richtig, dann ist das natürlich schon sehr tragisch. Aber
ja.
Also man ist verkraftbar auf dieser Anlage, nicht Olympiasiegerin zu werden, weil das einfach keine schöne Anlage ist.
Das stimmt. Was man auch noch mal zur Priots-Familie sagen muss, wie absolut toll diese Familie generell einfach ist. Man denkt ja so, oh Gott, die haben jetzt 4 Skispringer hervorgerufen, sehr, sehr erfolgreiche Skispringer. Ja. Die sind bestimmt, die Eltern sind bestimmt, die triezen die und die machen und die tun. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn man sieht, wie absolut aufopfernd die sind, wie absolut supportive die sind, wie sie sie umarmen, trösten, was auch immer. Ich glaube, genau das macht dieses Familiengefüge einfach aus. Dass da kein Druck von der Familie kommt, sondern sie einfach ihr Leben leben können, ihrem Sport nachgehen können, ohne Druck, den sie sich dann bestimmt selbst machen.
Ja, klar, natürlich, ne? Also,
das ist ja klar.
Eiergeizig sind die, das sieht man ja. Sonst kannst du das nicht abliefern. Ja, das stimmt schon.
Und ich glaube, das macht es letztendlich auch aus. Und ich muss immer wieder an das denken, was du mal gesagt hast. Diese Familie hat einfach viel, viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Egal wo.
Ja.
Was die geleistet hat mit Peter Priots. Szene hat auch seine Erfolge, sage ich jetzt mal, gehabt. Und jetzt mit Domen und Nika. Die müssten eigentlich in aller Munde sein.
Eigentlich schon, ne? Also es ist, man hört davon wirklich sehr wenig. Und ich finde, das ist irgendwie nicht so cool, weil, wie du schon gesagt hast, 4 von diesem Schlag, das musst du erstmal schaffen. Und es gibt ja noch eine 5. Also es gibt ja noch eine Schwester, die kleinste. Die hat mit Skispringen nichts am Hut. Das ist auch irgendwie so eine Kuriosität an der ganzen Geschichte. Die hat, ich glaube, ich habe gelesen, dass sie Ballett macht oder sowas. Also,
ja, cool. Ja, sieht man letztendlich auch. Nicht jeder wird dazu gebracht, Skispringer zu werden oder Skispringerin zu werden.
Genau.
Sondern die sollen das machen, worauf sie Bock haben. Die hatte keinen Bock drauf. Schön. Toll.
Ja. Unheimlich krass. Wir werden sehen, ob das nächstes Jahr so weitergehen wird. für Familie Preutz. Und wir werden gucken, ob das für die Japanerinnen so weitergeht, wie sie dieses Jahr auch ein bisschen nachgezogen sind, was die Herren angeht. Wir haben ja bei den Herren jetzt gerade schon festgestellt, dass sie sehr, sehr erfolgreich waren. Und die japanischen Frauen stehen dem eigentlich gar nicht so weit hinterher. Insbesondere natürlich Nozomi Maruyama, die zwar immer noch mit, wie wir vorher schon festgestellt haben, 800 Punkten hinter Nika Preutz war, aber das ist natürlich trotzdem auch eine super Leistung gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist schön, noch eine weitere Athletin zu sehen, neben Sara Takanashi oder auch Yuki Ito oder so, dass es da jetzt wirklich jemand ganz Neues kommt und wirklich da auch ein bisschen mitmischt. Also hier und da hat man echt so gedacht, gerade am Anfang der Saison, ja, die macht Maruyama, macht Nika Preutz wirklich Konkurrenz. Also da muss sich Nika ziemlich warm anziehen. Das hat dann Nika sich dann schnell wieder alles letztendlich zurückgeholt. Aber gerade am Anfang hat Maruyama dreimal hintereinander gewonnen.
Ja.
Und das ist schon, das war, das, da hast du schon ein Statement gesetzt, letztendlich.
Ja, genau. Sie hat ihr richtig Feuer gemacht und ihr auch gezeigt, dass es nicht alles automatisch gehen wird in dieser Saison für sie.
Ja.
Ich freue mich darüber, dass die Japanerin eine dabei haben, die wieder so weit vorne ist. Das braucht das japanische Skispringen auch auf jeden Fall. Gerade die Frauen, wir wissen ja, jedes Jahr aufs Neue wird der Japanuary gefeiert im Skispringen. Also wenn die Damen dann nach Japan reisen und da dann auch die Fans beglücken, das freut mich immer sehr und ich bin auch gespannt, wie das mit ihr weitergehen wird. Und es macht auch echt Spaß, momentan den Japanern im Team zuzugucken, im Mixteam, weil da sind die wirklich richtig krass konkurrenzfähig.
Ja, auf jeden Fall. Und das hätte man ja wirklich nicht gedacht, dass sie da wirklich auch mitunter allen davonlaufen. Und es macht mich halt einfach auch glücklich zu sehen, man macht diesen Nationen-Cup auf bei den Frauen und sieht Japan Platz 1.
Ja. Toll. Ja, super. Ja.
Wirklich. Also, das ist, zeigt halt auch, und da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, so, was so innerhalb der Nationen abgeht, aber dass Japan Erster geworden ist, zwar sehr knapp, aber trotzdem Erster geworden ist, sagt einfach alles aus über das japanische Frauenskispringen. Das ist absolut toll.
Ja. Ja, dem ist eigentlich im Prinzip gar nichts hinzuzufügen. Wir gucken mal, wie das im nächsten Jahr weiterlaufen wird, ob das so bleiben wird, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Die haben dich da schon sehr stabil aufgestellt.
Ja. Bin ich auch auf, sehr zuversichtlich.
Genau, auf Rang 2 haben wir Norwegen und das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, denn sie haben insbesondere mit Anna Odine Ström natürlich auch eine, ich meine, beide Goldmedaillen abgeräumt im Einzel bei Olympia. Damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen. Also auch, zeigt auch nochmal, wie stark eben die Konkurrenz bei den Frauen auch ist, wenn eine Anna Odine Ström am Ende nur in Anführungsstrichen auf Rang 3 landet.
Auf jeden Fall, ja. Und man ist einfach froh, dass die Norweger halt einfach nochmal ein ziemlich stabiles Team aufstellen. Da hatten wir uns ja zwischenzeitlich auch immer mal wieder Sorgen gemacht, wie es so aussieht. Aber man hat letztendlich auch mit deiner Favoritin Irin Maria Quandal auf Platz 8. Die war ja eine Zeit lang nicht mit dabei, hat aber zum Schluss dann auch noch mal gerade beim Skifliegen gezeigt, was sie kann. Da hat sie wirklich richtig Gas gegeben. Und dann hat man auch noch Draserüd. Auch ein ziemlich neuer Name letztendlich. Und dann hat man auch noch so jemand wie Silje Opset, die halt auch einfach mit dazugehört. Und die vier letztendlich, also wir haben vier Norwegerinnen unter den Top 16. Ja, das zeigt sich letztendlich auch in der Nationenwertung.
Ja. Ja, hervorragend. Also
ja,
im Grunde genommen das, was die Herren gar nicht mehr so vertreten bei den Norwegern aktuell, sehen wir bei den Frauen. Und es ist nicht anzunehmen, dass sich daran was ändert, insbesondere, weil ich immer noch großer Fan von Irene Maria Quandal bin und der Meinung bin, dass das auch nächstes Jahr nochmal viel weiter nach vorne geht für sie, wenn sie gesund bleibt und da nichts Gravierendes dazwischen kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, das große Fragezeichen war ja dieses Jahr die österreichischen Damen. Die waren ja ganz schön gebeutelt, als sie in die Saison gegangen sind. Es fehlen die ganz großen Namen letztendlich, entweder durch Rücktritt oder durch Verletzung, sodass eigentlich nur noch zwei im Großen und Ganzen übrig blieben. Ganz vorne, nämlich Lisa Eder, die dann am Ende auch Vierte geworden ist, und Julia Mühlbacher. Also ich finde, insbesondere aufgrund dessen, dass das Team so dezimiert ist, können sie sich eigentlich gar nicht, also haben sie wirklich gut abgeschnitten, ne?
Ja, vor allem Lisa Eder. Also ich glaube, dass sie da den vierten Platz letztendlich macht, damit hat man jetzt wirklich gar nicht gerechnet. Also da hat sie die österreichische Fahne wirklich, wirklich hochgehalten.
Ja.
Und das ist echt richtig toll, wenn jetzt dann auch nochmal, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein.
Eva Pinkelnick
wieder zurückkommt, dann haben wir wenigstens drei.
Ja.
Das geht ja dann schon wieder in die richtige Richtung.
Ja.
Und ja, aber man merkt auch, dass es da Unterschiede zu den Männern letztendlich gibt, aber ja, trotzdem, sie haben trotzdem jemand mit dabei, die vorne mitspringen kann, und das ist halt auch einfach ganz, ganz wichtig, dass sie trotzdem, dass sie halt so wenige sind, einfach irgendwie konkurrenzfähig sind.
Ja, absolut. Genau. Ja, richtig schön. Ich bin gespannt, ob Eva Pinkelnick nächstes Jahr wieder da ist, und dann wird das ein furioses Duo werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Hoffentlich, ja.
Genau. Das gleiche gilt auch für die Kanadierin, wenn Alexandria Lutet wieder da ist.
Ja.
Die wurde im kanadischen Team natürlich auch vermisst, ganz klar. Dennoch hat sich Abigail Strait tapfer zu Wehr gesetzt, unterzugehen, und ist mit Rang 6 ja, kann man sagen, eigentlich wirklich stabil durchgekommen und kann sich da gar nicht beschweren irgendwie im Prinzip.
Nee, auf jeden Fall. Also da kann das kanadische Team wirklich froh sein. Auch da, sie hat die kanadische Fahne wirklich hochgehalten. Platz 6 ist halt auch, also sie war wirklich auch unglaublich stabil. War ja auch ein paar Springen nicht mit dabei oder ist nicht in die Punkte gekommen. Und trotzdem dann Platz 6 zu machen,
ja,
richtig gut. Richtig,
ja, stabil. Richtig gut. Alles tipptopp, kann man nicht meckern. Und auch hier werden wir sehen, was mit Alexandra Lutet sein wird. Und hoffentlich kann sie auch da wieder anknüpfen, wo sie aufgehört hat vor ihrer Verletzung.
Ja.
Genau, was die Slowenen betrifft, kann man im Ende eigentlich alles nochmal wiederholen, was wir bei den Herren gesagt haben. Hinter Nika Preuz kommt mit Nika Vodan auf Rang 10. Eine, die auch gut dabei ist, aber sicherlich auch, haben wir in der Vergangenheit gesehen, viel weiter vorne lag. Und danach hört es erstmal ein bisschen auf. Und es ist eigentlich das gleiche Bild wie bei den Herren auch. Die Sloweninnen dürfen nicht vergessen, dass sie den Anschluss brauchen. Und ja, ich denke, man kann auch hier sagen, es ist nicht davon auszugehen, dass die da irgendwie abgeschlagen sind jetzt für einen längeren Zeitraum. Aber sie müssen gucken.
Ja, weil letztendlich da halt wirklich fast keiner nachkommt. Also nach Nika Vodan, wer ist denn die nächste Slowenin im Tableau?
28.
Ja.
Katra Koma.
Ja.
Maja Kovacic auf 35.
Das ist schon, und dann nochmal Emma Klinitz auf 45, die eigentlich kaum dabei war.
Ja. Gut, sie ist, glaube ich, nicht so repräsentativ. Sie kam dann wieder rein in die ganze Geschichte. Also ich denke, das war jetzt vielleicht nicht die repräsentativste Saison insgesamt, was die Mannschaftsstärke betrifft. Das haben wir von den Slowenien genauso schon anders erlebt, wie wir es von den slowenischen Herren erlebt haben. Wir werden mal sehen, wie es da in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall weitergeht. Ja, die brauchen wir natürlich auch ganz vorne mit dabei. Das ist, wie gesagt, das ist, man kann eins zu eins das Gleiche dazu sagen, wie es bei den Herren der Fall war.
Ja, das stimmt. Ja.
So, dann fehlt uns natürlich noch das deutsche Team. Und hier zitiere ich mal, was du gestern gesagt hast, zusammenfassend. Auf hohem Niveau durchwachsen. So. Ja.
Ist so. Ich stehe da immer noch zu. Ja, also gerade Selina Freitag und auch Agnes Reich. Wir können froh sein, dass die beiden wirklich so gut sind. Aber gerade Selina Freitag, ich glaube, wir haben beide, da kommen wir nachher auch noch zu, wie wir die so eingeschätzt haben.
Ja.
Selina Freitag, glaube ich, haben wir ein bisschen, also man hat sie irgendwie noch weiter vorne gesehen. Und an manchen Stellen war es ja auch wirklich so, gerade am Anfang, wo man gedacht hat, ach ja, jetzt ist sie Zweite geworden, jetzt ist sie Dritte geworden, jetzt ist sie Zweite geworden, jetzt ist sie Dritte geworden und so weiter. Da war sie ja dicht dran. Irgendwie ja. Hat es nie so zum Sieg, es hat immer was gefehlt, hat nicht gereicht. Und deswegen, also es war auf hohem Niveau trotzdem irgendwie durchwachsen.
Ja, sie hat es am Ende nicht geschafft, die Capriots zu besiegen, aber das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe.
Ja. Ne?
Das ist natürlich auch wirklich, wenn du wirklich auch sehr, sehr gut unterwegs bist und dann hast du eine DiCaprios vor der Nase, ja, was willst du da machen? Das funktioniert da dann halt auch machen. Genau, das funktioniert auch schwierig. Insofern muss man das vielleicht sogar in der Bewertung so ein bisschen davon mal absehen, immer DiCaprios in den Vergleich mit reinzusetzen, weil da kommst du halt nicht dran. Also außer Maruyama war da jetzt keine wirklich, die da dauerhaft konkurrenzfähig war. Aber trotz allem, wie du schon gerade gesagt hast, so diese allerletzte Funken.
Ja, so.
So, der hat noch ein wenig gefehlt, aber er ist immer noch da. Also da bin ich immer noch überzeugt von, dass das bei Selina Freitag noch kommen wird. Und dann haben wir da unsere deutsche Nummer 1 Springerin. Und
auf jeden Fall.
Ich glaube, dass auch Agnes Reisch allemal das Zeug dazu hat, da hinzukommen.
Ja, und es ist so schön und auch so überraschend, dass sie jetzt da wirklich vorne mithalten kann. Sie ist Siebte im Gesamtweltcup geworden. Das ist wirklich ein riesen, riesen Ergebnis.
Ja.
Man hat immer von, auch da, einem Duo gesprochen, Selina Freitag und Katharina Schmid. Katharina Schmid war halt jetzt so ein bisschen eher, ja, die ist letztendlich Zwölfte geworden, also so ein bisschen weiter, ich würde jetzt nicht sagen weiter hinten, aber für ihre Verhältnisse weiter hinten anzuordnen, dass dann aber Agnes Reich kommt und da wirklich absolut toll, also wirklich ja konstant gute Sprünge zeigt und auch gute Ergebnisse bringt. Genau das brauchen wir. Vor allem, weil halt auch Katharina Schmid einfach die Karriere beendet. Dass da jetzt nochmal jemand nachkommt und mit Selina Freitag da, ne, mitmischen kann da vorne, das ist wirklich Gold wert.
Ja, total. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird im nächsten Jahr mit den beiden. Wie du schon gesagt hast, Katharina Schmid hat ihre Karriere beendet, genauso auch Anna Holland. Das heißt, da haben wir dann zwei Nachrückerplätze frei sozusagen. Und auch hier wird es sicherlich aufregend werden, wie das deutsche Team diese beiden Plätze kompensieren wird. Ja.
Ja. Und wen man halt einfach auch nochmal erwähnen muss, ist Juliane Seifert.
Ja.
Darf man, wenn man über das deutsche Team spricht, einfach nicht, also die vergisst man leider öfters mal, aber das ist die, die einfach absolut konstant ist und auf die man sich einfach verlassen kann. Die ist immer da. Und die ist 18. letztendlich im Gesamtweltcup geworden. Das passt so zu ihrem Niveau, das ist die letzten Jahre immer so. Top 15, Top 20 oder so gewesen. Deswegen, die muss man einfach, die zieht durch. Einfach, die ist mit dabei und auf die ist einfach Verlass. Und das ist echt schön.
Und Stand jetzt ist sie auch nächstes Jahr weiter dabei.
Ja.
Also ist natürlich auch eine der fast schon ersten Generationen der Athletinnen.
Ja.
Aber wir dürfen uns offensichtlich, zumindest ist keine nähere Information bisher bekannt, weiterhin auf sie freuen.
Ja, sehr schön.
Genau. Ja, es gab auch dieses Jahr einen Skiflug-Weltcup für die Damen. Voraussetzung ist, dass drei Wettkämpfe stattfinden und es haben drei Wettkämpfe stattgefunden. Insofern gibt es ein offizielles Ranking des Skifliegens und das hat nicht gewonnen Petrini Capriots, sondern tatsächlich Iren Maria Kvandal.
Ja,
mit 40 Punkten Vorsprung. Also es gab insgesamt 300 Punkte wegen der drei Wettkämpfe und davon ist zweimal auf Platz 1 gelandet Iren Maria Kvandal und hat sich damit diese kleine Kugel geschnappt.
Sehr schön. Freut uns. vor allem dich.
Ja, freut mich total und freut mich auch, dass die vierte geworden ist, Frida Westman, die Schwedin, ja, die momentan das schwedische Skispringen am Leben hält, muss man fast schon sagen. Ja, ist irgendwie so, das ist auch verwunderlich, ja, irgendwie, finde ich, schon seit Jahren wundert mich, warum Schweden eigentlich nicht so eine Nation ist im Skispringen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, aber nee, ist irgendwie so.
Aber ist irgendwie ganz komisch, ja. Aber ja, ja, wir sehen es ja bei Finnland, dass es schwierig sein kann.
Das ist richtig, ja, genau. So, dann haben wir natürlich noch wie jedes Jahr ein paar, die uns verlassen werden zum Ende der Saison.
Und dieses Mal kommt es mir irgendwie so viel vor, so,
ja,
weil es, glaube ich, so viel, so große Namen sind oder so, keine Ahnung, aber irgendwie kommt es ja mir so vor, bei den anderen Male, oh, da hört mal der auf oder da hört mal der auf, aber jetzt ist irgendwie die Liste so lang irgendwie, oder?
Ja, habe ich irgendwie auch den Eindruck, ne? Aber kann schon sein, dass es wirklich daran liegt, weil da einfach sehr große Namen dabei sind. Und ja, der größte dieser Namen ist natürlich der König Kamilsdóttir, der ja jetzt dann doch seine Karriere beendet hat, hat eine Abschlussreise gemacht, Abschlusssaison, und überall verabschiedet sich, ganz, ganz toll zu sehen, wurde überall bejubelt, und jetzt müssen die Polen erstmal ohne ihn klarkommen.
Ja, und das, er reißt wirklich ein großes Loch, vielleicht nicht unbedingt, was jetzt die Ergebnisse zum Schluss anging, aber einfach, er ist eine Kultfigur, durch und durch einfach, und hat einfach nach Adam Malisch nochmal so einen Kultstatus in Polen erreicht, was man niemals gedacht hätte, dass es nach Adam Malisch noch irgendwie jemand schafft. King Kamil hat das geschafft.
Ja.
Und man muss auch einfach sagen, er ist einfach so ein sympathischer, bodenständiger Mensch, der einfach auch menschlich fehlen wird. Man muss es einfach sagen. Gell?
Ja. Ja, es ist jetzt schon irgendwie ein komisches Gefühl und irgendwie traurig, weil Kamilsdóttir, ja, das ist halt einer gewesen, unabhängig davon, dass er Pole war, war das einfach einer, jeder konnte sich auf Kamilsdóttir einigen, alle mochten Kamilsdóttir. So.
Ja, richtig.
Und alle haben sich immer gefreut über seine Sprünge und über seine Art, weil er, wie du schon sagst, einfach menschlich auch so ein toller Kerl war. Und das ist schon ein bisschen traurig, aber okay.
Ja, ja. Genau. Für jeden ist dann halt auch mal,
ja,
Schluss.
Und sie sind ja alle nicht aus der Welt, also ich nehme auch mal schwer an, das kam jetzt doch auch beim polnischen Skispringen nochmal irgendwas, Verband, Trainer, whatever zu tun haben wird, weil die können den nicht gehen lassen einfach, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Da würde er uns erhalten bleiben oder denen das erhalten bleiben letztendlich.
Genau, das glaube ich allerdings auch. Ja, aus deutscher Sicht geht, wie wir schon gesagt haben, Katharina Schmid und auch Anna Holland in Sportrente. Mhm. Das war absehbar, auch bei ihr. Sie hat es ja jetzt auch schon mehr oder weniger längere Zeit angekündigt, dass das der Fall sein sollte, Katharina Schmid. Es ist sehr erfreulich, dass sie es nochmal geschafft hat, über die 200 drüber zu kommen.
Ja.
Sehr schön.
Sehr toll.
Ja.
Die magische Marke hat sie geschafft.
Genau.
Und auch sie, ja, wird echt vermisst werden, weil sie war wirklich mit unter das Gesicht des Frauenskispringens. Sie hat so viel angesprochen. Ne? Sie hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum geht, mit Gleichberechtigung von Frauen und Männern, was die Vierschanzentournee angeht, was Skifliegen angeht und so weiter und so fort. Also sie hat auch viel, glaube ich, mit erreicht, weil sie mitgekämpft hat und so weiter. Ich glaube, ja, wir haben total viel auch ihr mit zu verdanken. Sie hat immer auch einen kleinen Anteil daran, wo das Frauenskispringen jetzt ist. Deswegen, ja, kann man ihr echt dankbar sein, dass sie da wirklich laut war und gekämpft hat.
Genau, ja. Das stimmt. Und gerade das macht ja auch so ein bisschen der Respekt aus, den man vor ihr hat, und das wird sie auch, ja, mitnehmen, wenn sie dann sich um den Nachwuchs kümmert. Das hat sie schon mal angedeutet. Sie kommt aus Oberstdorf, dass sie da sich so ein bisschen um den Nachwuchs des Skisprings kümmern möchte.
Oh,
und ich
schön
glaube, dass das auch ganz wunderbar klappen wird. Ja,
auf genau jeden Fall.
Ja, es gibt auch noch einen der großen Österreicher, die sich auch jetzt dieses Jahr verabschieden, und das ist natürlich kein geringerer als Manuel Fettner. der auch ein Urgestein des Skisprings ist und nun doch tatsächlich mit 41 sagenhaften Jahren auf einem sehr guten Platz, oh, weiß ich gar nicht, siehst du, doch schlecht vorbereitet hier. Hier, 13. Platz, ja, sich verabschiedet. Und das ist, also ich meine, das haben wir ja gesehen, die letzten 2, 3 Jahre Manuel Fettner noch mal richtig gut sich etabliert im österreichischen Team.
Also, dass er das so geschafft hat im österreichischen Team, Chapeau. Also ja, da wieder einen Platz sich zurückzukämpfen, das ist schon eine wirkliche Leistung. Und er war auch in den letzten Jahren wirklich nicht wegzudenken. Und wenn man überlegt, dass er seit 25 Jahren mitspringt, ja, seit 2001, also er hat sein Debüt sozusagen, nee, es ist nicht die Saison von Sven Hannawald, es war eine Saison vorher, wenn es Innsbruck 2001 war. Aber es war ein Jahr, bevor Sven Hannawald viermal alle 4 Springen der Vierschanzentournee gewonnen hat. Das muss man sich mal überlegen, seit wann er dabei ist.
Irre.
Wahnsinn, oder?
Das ist ewig her, ja.
Ja, umso toller, dass er wirklich auf Platz 13 seine Saison abschließt, 13, in einem super, so starken österreichischen Team.
Ja.
Wow.
Absolut, genau. So, wen haben wir denn noch? Wir haben noch Daniel Huber, das ist ja jetzt schon seit längerer Zeit bekannt, dass er seine Karriere beendet und ich glaube auch ganz frisch heute gesehen zu haben, dass er Vater geworden ist. Ich meine, ja, er hätte es auf Instagram ja gepostet. Genau, also auch hier nochmal alles Gute von unserer Seite und viel Erfolg für den nächsten Lebensabschnitt.
Ja.
Einen, auf den sie auch alle einigen konnten und den wir sehr vermissen werden, ist Mackenzie Boyd-Klaus. Er hatte schon bei Olympia gesagt, dass das jetzt seine letzten Sprünge sein werden. Und ich finde das wirklich super schade, weil das war einfach immer super unterhaltsam mit ihm. Und ja.
Ja, ja, der hat Kultstatus.
Ja. Genau. Ja, absolut, ne? Ist so.
Ja.
So, die Damen haben auch noch mal die eine oder andere Person, die sie verabschieden müssen. Und zwar ist das die Amerikanerin Paige Jones. Wir haben die Schweizerin Rhea Kindlimann, die sich auch in den Ruhestand verabschiedet. Und die große Finnin des Frauensprings, Julia Kykkinen, die auch gefühlt ewig und 3 Tage schon dabei war. Allen im Auge durch ihre besondere Anfahrtsposition hat auch die Karriere jetzt beendet.
Ja. Hat sie sich auch verdient.
Ja, total.
Ich finde es halt, also, ich find's halt für die einfach für Julia Kükkinen und auch für Katharina Schmid einfach schade, dass sie die Vierschanzentournee der Frauen nicht mehr miterleben können.
Ja, ist richtig.
Das ist wirklich einfach sehr, sehr schade.
Ja. Ja, das muss man wirklich sagen. Also das ist halt immer so der Nachteil an der Geschichte, ne? Es wird immer so beäugt, ja, Mensch, wir standen so näher und bla bla bla. Aber was das halt am Ende wirklich auch bedeutet für die Einzelnen, wenn sie einfach fortschreitenden Alters ist aus Athletensicht und dann eben doch nicht dabei sein kann mehr. Das ja hängt einem nach. Ne?
Ja, definitiv. Ja, das ja ist wirklich schade, vor allem, wenn man sich halt so eingesetzt hat dafür.
Ja,
letztendlich, total. Aber man muss sagen, schön, dass sie das Skifliegen, vor allem Katharina Schmid, noch mitmachen konnten, ihre 200 ja geschafft hat. Das soll sie sich letztendlich, kann sie sich auf die Fahne schreiben letztendlich.
Absolut, genau. Ja, total. So, dann haben wir natürlich noch das alljährliche große Rätselraten seit vielen Jahren. Was ist mit Simon Ammann? nächstes Jahr, also Stand heute, geht davon aus, dass er nächstes Jahr dabei sein wird. Er hat noch nicht sich in irgendeine Richtung geäußert.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sang- und klanglos geht.
Nee,
also, dass er jetzt sagt, ich komme jetzt nicht mehr. Also, vor allem, weiß ich nicht, wäre das kein, also, er hat genauso eine Abschiedstournee verdient, wie ein Kam jetzt doch verdient ja hat. Also, der ja soll bitte sagen, ich mache jetzt noch eine Saison und soll sich dann wirklich auch gefälligst bei jedem einzelnen Weltcup-Standort gebührend feiern lassen, weil ja ein Simon Ammann ist ein Simon Ammann. Das ist einfach, ja, der hat auch Kultstatus auf eine andere Art und Weise wie der ein oder andere, aber der kann nicht einfach so gehen und sagen, tö, ich bin jetzt dann mal, ich komme jetzt nicht mehr. Nee,
das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Nee, ist richtig. Also, aber gut, Kann natürlich sein, dass es im Laufe des Sommers jetzt nochmal passiert. Es ist ja auch schon häufiger vorgekommen, dass dann einfach währenddessen die Leute irgendwann festgestellt haben, nee, man muss ja auch jedes Mal wieder reinfinden in die ganze Trainingsphase und alles. Aber wie du schon sagst, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er einfach so gehen wird, sondern es wird hoffentlich ähnlich ablaufen wie auch bei Kamelsdorf.
Ja.
Ja, genau. So, dann bleibt uns jetzt nur noch eins zu tun. Nämlich unser Tippspiel aufzulösen, unser traditionelles Tippspiel, was wir ja schon einige Jahre immer machen, vor der Saison. Ja. Und auch diesmal haben wir natürlich traditionell voll ins Klo gegriffen.
Wie soll es auch anders sein?
Aber manchmal gar nicht so weit daneben. Also es ist tatsächlich so, interessanterweise, dass wir beide vollständig bei den Herren abgelost haben. Also keinen einzigen richtigen Treffer. Ich kann das gar nicht. Ja, das ist einfach so. Also zum Beispiel, okay, gut, knapp, du warst knapp da vorbei bei Daniel Czofenik. Den hast du als Top 2, der ist am Ende Dritter geworden. Das ist natürlich schon ein bisschen sehr knapp. Ne?
Ganz knapp.
Ganz knapp. Oder Philipp Raimund, habe ich in die Top 5 gewertet, ist am Ende Siebter geworden.
Oh ja.
Okay, Kammer ist nicht ganz so. Ein Einbruch. Aber bei den Damen haben wir ein paar Punkte sammeln können. Und zwar hast du einen Punkt bei Abigail Strait. Die hast du nämlich in die Top 10 gewertet und sie ist am Ende Sechste geworden. Und du hast auch korrekt vorhergesagt, dass Nika Preutz die Gesamtweltcup-Siegerin sein wird. Und
das war super schwer.
Ey, ganz ehrlich, ich habe es falsch gemacht. Insofern, es ist jetzt im Nachgang betrachtet schon kurios, wie man das nicht, aber okay. Gut.
Aber du hast alles auf Quanda gesetzt. Du hast alles auf Quanda gesetzt, was man auch verstehen kann, weil man weiß auch einfach, was diese Frau drauf hat. Deswegen
ja.
Verständlich.
Quanda, my girl. Genau. Ich habe insgesamt dann 3 Punkte abräumen können. Einmal mit Maruyama. Gut, Top 10 ist jetzt natürlich auch, das war jetzt auch nicht so schwer. Sie ist am Ende sie ist am Ende Zweite geworden. Lisa Eder habe ich in die Top 5 gewertet und sie ist Vierte geworden. Ich finde, das war schon nicht so schlecht. Sarah Takanashi 7-10 ist am Ende 9. geworden, also auch hier ein Treffer. Und tatsächlich habe ich, wie du schon gesagt hast, Ari Maria Quandal als Weltcup-Gesamtsiegerin gesehen. Das hat nicht geklappt, dafür hat sie den Skiflug-Weltcup gewonnen und ich finde, das kann man so halb gelten lassen.
Also so. Bei dem, was wir da so gerätselt haben, ja.
Wir müssen jede halbe Punkte nehmen, die wir kriegen können. Ne? Genau.
Ja.
Damit haben wir also von 20 uns selbst zu vergebenen Punkten 5,5 geschafft.
Besser als 0, würde ich jetzt mal sagen.
Richtig. Es war besser als 0 und damit haben wir uns selbst qualifiziert, nach unserem eigenen Maßstab nächstes Jahr wieder hier zu sitzen und wieder unseren Senf zu allem dazuzugeben.
Auf jeden Fall. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ich würde sagen, wir sind dafür definitiv prädestiniert, daneben zu liegen.
Genau. So.
Aber es macht doch immer wieder Spaß, muss man einfach sagen.
Ja, es ist auch wirklich nicht so leicht. Ihr könnt es ja gerne mal nachmachen. Und dann werdet ihr sehen, dass das wirklich nicht so einfach ist. Weil doch vieles einfach am Schluss anders kommt, als man denkt.
Ja, das stimmt. Deswegen sind 5,5 Punkte gar nicht so schlecht.
Es ist gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir schauen mal, was in der Saison 6 für uns dann rauskommt. Tatsächlich sage und schreibe dann schon die 6. Saison.
Ja, wir hatten 5-Jähriges im Januar.
Ja.
Wir haben es vergessen zu erwähnen.
Ja. Tja, Wahnsinn. Blöd.
Setzt
euch die Partyhütchen auf und feiert nochmal eine Runde nachträglich.
Ja, trinkt einen Sekt für uns. Wir machen es auch. Wir sind bereit für die 6. Saison auf jeden Fall. Jetzt machen wir eine klitzekleine Pause. Wir werden uns bestimmt im Frühjahr, im Mai oder so, bestimmt wieder hören, wenn die ganzen neuen Terminpläne rauskommen, neue Regelungen und so weiter und so fort. Und nicht umsonst hat mal eine Folge hießen, alles neu macht der Mai. Darauf können wir uns immer wieder verlassen und darauf freuen wir uns auch. Und dann geht es schon in Richtung Sommer Grand Prix. Und da werdet ihr auch ganz bestimmt ganz viel von uns hören.
Genau, so machen wir das.
Dann jetzt eine schöne Pause euch allen.
Genau.
Und bis dann.
Bis bald.
Tschüss.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.